Kaum ein deutschsprachiger Schriftsteller setzt sich so intensiv mit naturwissenschaftlichen und zeithistorischen Themen auseinander wie der Tiroler Literaturwissenschaftler, Essayist, Dichter und Romanautor Raoul Schrott. Begeisterung und schroffe Ablehnung haben seine Werke hervorgerufen. Man denke nur an die Debatte um seine Neuübersetzung und Interpretation von Homers Ilias. Schrott ist, und hier trifft diese Formulierung wirklich mal zu, ein beseelter Wanderer zwischen den unterschiedlichsten kulturellen und wissenschaftlichen Welten. Und dies ist insbesondere in seinem neuen Werk zu bestaunen, das schlicht Erste Erde heißt, aber ein Epos von biblischem Ausmaß ist und das auf furiose Weise versucht, den Anfang unseres Universums in wechselnden lyrischen Formen zu erzählen. Theorien und Mythen, Forscherbiografien und sehr persönliche Erlebnisse vermischen sich zu einer poetischen Genesis, in deren Mittelpunkt nicht Gott, sondern die Zufälligkeit, aber auch die evolutionäre Notwendigkeit menschlichen Lebens und Vergehens steht. Es ist mir eine Freude, Raoul Schrott im österreichischen Dornbirn zu treffen, nicht weit von seinem Wohnort im Bregenzer Wald. Herr Schrott, brauchen Sie diese Abgeschiedenheit, um Werke wie das Epos Erste Erde zu schreiben?
Ja, klingt so nach Isolation. Braucht er Ihren Basislager? Und ich habe zum ersten Mal alle Bücher an einem Ort, was nicht leicht zu bewerkstelligen war, was ich wahrscheinlich auch nie mehr wieder machen werde, diese ganzen Schachteln zu ordnen. Und eigentlich hat es nur damit zu tun, dass ich einen Ort haben wollte zum Schreiben, wo ich aus dem Fenster gucken kann. Es gibt eine Hälfte von Schriftstellern, die schreibt immer mit Blick gegen eine Wand. Da würde ich eingehen wie eine unbegossene Topfpflanze. Etwas aber zu finden, wo man so einen Blick über die Landschaft hat, also das relativ selten. Und da hatte ich hier in Vorarlberg Glück. Ich meine, ich kann ja arbeiten, wo ich will. Und insofern ist also jeder Blick aus dem Fenster her eine Art von Postkarte.
Sie haben vorhin gesagt, alle Bücher sind an einem Ort. Wie viele Bücher sind es?
Oh Gott. Also es sind auf jeden Fall so viel, dass ich inzwischen ausmisten muss, weil wenn was Neues reinkommt, muss was Altes raus, einfach weil ich keinen Platz mehr habe. Das ist jetzt aber nicht so auf Bücher sammeln ausgerichtet, sondern also das sind wirklich Arbeitsbibliotheken zu den jeweiligen Themenfeldern auch. Und also jetzt nichts groß, mit dem man als Schriftsteller seinen Status beweist, indem man so und so viele Bücher hat, einfach nur Arbeitsgeräte und das Haus ist ziemlich voll damit. Also.
Ja, und man sieht das ja auch in Ihrem Werk Epos Erste Erde, dass da ganz viele Bücher hineingeflossen sind. Und insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass da einfach sehr viele Materialien auch für diese Arbeit eben notwendig waren.
Insbesondere, also das waren die verschiedensten Themenfelder, die es zu bewältigen galt, von Astrophysik, Kosmologie über Geologie, Biologie, Evolutionstheorie, all diese Geschichten. Das heißt, man hat am Anfang, Mann klingt so unpersönlich, ich musste mich am Anfang durch ganze Festmeter von Fachliteratur lesen, um ein bisschen einen roten Faden zu finden. Also ich wollte die Geschichte erzählen vom Urknall über die Entstehung der Erde, Entstehung des Lebens bis hinauf zum Menschen. Und dann sind da Fragen da, die sich nicht unbedingt in jedem wissenschaftlichen Denken finden. Was ist zum Beispiel das Älteste, das man als Mensch in die Hand nehmen kann? Was sind die Stationenwege sozusagen, um es prozessual christlich zu sagen? Was sind die Stationenwege des Universums hin zu uns? Wo habe ich die symbolischen Orte, mit denen ich als Schriftsteller in einem Buch anknüpfen kann, um die entscheidenden Passagen, muss ich jetzt mal sagen, weil es ja nie Uranfänge sind, um die entscheidenden Passagen dieses Prozesses zu schildern, der letztlich zu uns geführt hat. Nicht als Krone der Schöpfung, sondern als eine von ganz, ganz vielen Verzweigungen in diesem evolutionären Prozess.
Sie haben gerade von symbolischen Orten gesprochen. Tatsächlich haben Sie für dieses Buch auch große Reisen unternommen. Wohin haben denn jetzt diese Reisen, die auch eingeflossen sind in die Arbeit von Erste Erde, wohin haben diese Reisen Sie geführt?
Also das war mein Ansatz zum Erzählen. Ich glaube, jeder Schriftsteller würde das anders machen, aber bei mir war der Ansatz, an die Orte hinzufahren, an denen man eben entscheidende Dinge gefunden hat. Die ältesten Fossilien des Lebens, das erste Stück Festland, das die Geologie identifizieren kann, die Skelette der Hominiden in Ostafrika, die ersten rätselhaften Funde von vielzelligem Leben, die man in Neufundland findet Und. Also das war meine Zugangsweise. Das heißt, also zuerst mal sich durch die Fachliteratur zu lesen, in einem ersten Versuch sich das dafür nötige Wissen anzueignen, dann herauszufinden, ja, wo kann ich einen Ort, eine Stelle finden, bei der das Erzählen möglich ist und die symbolisch genug ist, um einen einzelnen Abschnitt des Entwicklungsprozesses vom Urknall bis hinauf zum Menschen darzustellen und dann dorthin zu fahren aus mehreren Gründen. Zum einen hat die Reise einen sehr psychologischen Effekt. Ich meine, vorerst das abstraktes theoretisches Wissen, das man langsam versucht, irgendwie geistig zu umreißen, mit dem klarzukommen, was mit der Zeit dann gelingt. Richtige Bedeutung erhält es aber erst, wenn man es sich sozusagen einverleiben kann, wenn man es internalisiert. Und da ist die Reise das Moment, wo man, ich sage, die ältesten Fossilien vor Augen hat, auf der Reise sich damit beschäftigt, sich vorher damit beschäftigt und dann plötzlich da an einem Ort steht, an dem es Milliarden Jahre in die Tiefe geht.
Dann nehmen wir mal so einen Ort. Was wäre das zum Beispiel?
Ja, bleiben wir bei den ältesten Fossilien des Lebens. Das heißt also, zuerst mal muss man herausfinden, ja, was ist denn beglaubigt die ältesten Fossilien des Lebens? Dann kommt man drauf, gut, die ersten Fossilien, die erhalten sind, sind 3,5 Milliarden Jahre ab und stammen von Cyanobakterien, die die oberste Schicht eines ganzen Konsortiums von Bakterien bilden, die unterschiedliche Stoffwechsel haben. Das eine, die einen ernähren sich von Schwefel, die anderen ernähren sich von Eisen. Die Abfallstoffe, die eine Schicht von Bakterien produziert, wird zum Nährstoff für die nächste. Und darüber sitzen diese Cyanobakterien, die sich vom Licht ernähren. So weit kommt man mit dem Wissen, dann kann man nachschlagen, ja, was sind Cyanobakterien, was sind die Stoffwechsel etc. pp. Und erst nach und nach kommt man drauf, dass das, was da so mit Cyano bezeichnet ist, griechisch für grün-blau quasi, so diese Bakterien, die man früher Kieselalgen genannt hat, dass die zu den Lebensformen zählen, die man überall vor Augen hat. Das ist in jedem Tümpel, nachdem es geregnet hat, in jedem Brunnen, wo das Wasser ein bisschen stehen bleibt, ist das diese grüne, schleimige Masse, die nicht besonders appetitlich wird. Und die haben nun, und das ist das Erstaunliche daran, die haben nun Fossilien insofern hinterlassen, als sich in dieser klebrigen, zuckrigen Gelatineschicht, sage ich mal, und die sind in einer Lagune gewachsen, sich der Sand verfängt. Und wenn die oberste Schicht dicht ist, dann wachsen diese Bakterien einfach drüber und hinterlassen so diese Sekretionen, die selbst biomineralisches Gestein quasi sind. Und die Stromatolithen, wie man sie nennt, diese Decksteine oder auch Blumensteine, die kann man im Querschnitt sehen und dann sieht man richtig Jahresablagerungen oder Jahrzehnteablagerungen, weil sie sehr langsam wachsen. Das ist jetzt das Wissen, das man hat und dann findet man raus, ja, wo sind denn die ältesten Fossilien des Lebens, da gibt's dann umstrittene, dann gibt's welche, die kann man nur unter dem Mikroskop sehen. Dann aber kommt man drauf, die sind erhalten in einer Gegend in Australien, Westaustralien, in einer Gegend, die North Pole heißt, weil es da so heiß ist. Da hat es also im Sommer 47, 48 Grad. Und ja.
Und da sind sie hingefahren.
Also das erfährt man dann zwar und dann heißt es, ja, das ist da am Pilbara-Kraton in der und der Gegend, aber wo das genau ist, muss man dann erst rausfinden. Das heißt, da muss man dann Kontakt zu Geologen und Paläobiologen knüpfen, bis die einem mal die GPS-Koordinaten verraten, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja gut, und dann fliegt man hin, dann muss man Auto, dann hätte man gern Satellitentelefon, gibt's aber gerade nicht, das Auto ist halb kaputt, weil das Getriebe einen Schaden hat und ich nehme genug Wasser mit und fahre dahin und verlasse mich darauf, dass auf der Karte, wie eingezeichnet, es dort eine Panorama Homestead gibt, also eine Farm, wo ich mir denke, gut, ich muss da nochmal 50 Kilometer weiter, falls mir irgendwie was passiert, dann sage ich denen, ja, grüß Gott, ich bin der Herr Schrott und falls ich in 3 Tagen nicht da bin, sind Sie so nett und so und vielleicht noch Ihnen, ich würde Ihnen dann sicher eine Flasche Wein zahlen. Und kommt dorthin und findet nichts. Weil das Einzige, was man vorher vor Augen hat, sind Abbildungen schwarz-weiß auf irgendwelchen Kopien von Fachartikeln. Fährt dann wieder zurück im nächsten Kaff wieder mit dem Geologen in Perth telefonieren. Der sagt, nein, du hättest da, wo diese mit Beton ausgegossene Öltonne ist, da hättest du rechts abbiegen müssen und dann musst du in die Hügel und dann musst du schauen, dann siehst du diese Köpfe schnell. Und dann, also das Ganze wieder zurück, 150 Kilometer Piste. Und dann findet man das. Und dann passiert was ganz Erstaunliches, dass, wenn man es mal entdeckt hat, dann zeigt sich, dass erstens all das Wissen, das man mitbringt, die Sachen völlig verändert, weil selbst wenn mir das aufgefallen wäre, dass da diese gerade mal 10, 20 Zentimeter Durchmesser habenden Gebilde sind, dann hätten die mir von sich aus absolut nichts verraten. Zu wissen aber, wofür die stehen, bedeutet, dass man mit diesem Wissen plötzlich an einem Ort steht, von dem man weiß, der ist 3,5 Milliarden Jahre alt. Und von dem man dann merkt, durch das Wissen, dass das, was man da am Boden sieht, dieser Sandstein, warum der so gewellt ist beispielsweise und warum der so rot ist, ist, weil das der Rest einer Lagune ist, die vor 3,5 Milliarden Jahren zum letzten Mal unter 30, 40 Zentimeter von Wasser gestanden ist. Das, was man da sieht, ist das Wellenspiel der letzten Gezeit, das hinterlassen wurde. Und dann sieht man diese ganzen Stromatolithen in ihrer unveränderten Lage, durch nichts verschoben, durch nichts zerquetscht, sieht man die plötzlich stehen und dann beginnt man, diese Landschaft zu imaginieren, wie sie vor 3,5 Milliarden Jahren war. Wie die Lagune ausgesehen hat, wo der ursprüngliche Vulkan dieser vulkanischen Insel war, wo der Krater dieser vulkanischen Insel war. Also ein Spiel der Imagination.
Und dann kommt sozusagen der Schriftsteller, der jetzt ansetzt mit diesem naturwissenschaftlichen Wissen und der Reise und den Erfahrungen, die sie gemacht haben, und verbindet das, und das muss man vielleicht jetzt an diesem Punkt auch noch hinzufügen, denn es gibt sehr unterschiedliche Formen von poetischen Stilen in diesem Text. Also wir haben einerseits diese naturwissenschaftlichen Inhalte, wir haben andererseits diese Reisegeschichten, Reiseerlebnisse, und wir haben poetische Formen, die jetzt in diesen Erzählstrudel hineingewoben werden.
Das Erste, was man merkt, ist, wenn man dann an diesem Ort sitzt, auf diesem 3,5 Milliarden Jahre alten Strand, ist, dass man ein Gefühl hat von Sprachlosigkeit oder einfach nur Gefühle hat. Und die auszuloten, die Bedeutung dessen, was man da sieht, mit dem, was man darüber weiß, mit der Erfahrung des Ortes, mit dem Erlebnis der Reise zu verbinden, das ist dann etwas, was dann erst auf dem Schreibtisch gelingt, in einer Art von Rekonstruktion, wo man aus der zeitlichen Distanz wieder dieses Gefühl, das sonst eigentlich sprachlos ist, versucht, durch sprachliche Mittel zu suggerieren. Ich meine, Literatur ist nichts anderes als Suggestionskunst zu einem großen Maß. Und da zeigt sich zum einen mal, dass poetische Sprache, das heißt Metaphern und Vergleiche und Bilder, eine Art von Imaginierbarkeit erst herstellen können. Nur dadurch, durch Vergleiche und Bilder und Metapher, werden zumindest für mich Dinge vorstellbar, greifbar, gedanklich fassbar. Und durch die Reise werden sie da natürlich dann nährbar. Aber mir ist es nie darum gegangen, jetzt naturwissenschaftliches Wissen an sich nur so lyrisch verblümt darzustellen. Sondern wenn, dann ging es mir immer um die Frage, was bedeutet dieses Wissen für einen selbst?
Ja, dann machen wir das mal ganz konkret. Das ist ja dann sehr anschaulich. Und zwar, wir sind zum Beispiel in einer erdgeschichtlichen Phase, beziehungsweise parallel auch bei der, sagen wir mal, wissenschaftlichen Verarbeitung dieser Epoche, als Wasserstoff als allererstes Element eben entdeckt worden ist durch Henry Cavendish. Und dann erzählen Sie nämlich die Geschichte, wie Sie sich als Schulbub in die Luft gesprengt haben. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was war da damals passiert und wie fügen Sie diese Jugendanekdote jetzt in den Epos-Text ein?
Wenn ich zuvor gesagt habe, was dieses Wissen für einen bedeutet, dann habe ich damit gemeint, dass nur in den allerwenigsten Fällen von mir selbst die Rede ist. Das heißt,
und das war Sie haben sich gar nicht in die Luft gesprengt?
Nein.
Und ich habe das geglaubt. Tolle Geschichte.
Eines der ersten Dinge, die ich wusste, ist, dass ich zwar alles wissen muss, aber ich nicht dauernd von mir reden kann. Also ich und der Urknall, ich und die Entstehung
des Mondes. Nein, Sie verstecken sich in verschiedenen Masken. Aber der Autor ist ja dann doch auch präsent.
Klar, aber es ging darum, verschiedene Masken auszufüllen. A, deswegen, weil ich, um dieses Wissen darzustellen, ich Figuren brauchte, für die dieses Wissen nicht exotisch ist, sondern für die dieses Wissen selbstverständlich ist und einen Sitz im Leben hat.
Wie der Schulbub, der sich in die Luft sprengt.
Wie der Schulbub, der in dem Fall ein Neuseeländer ist, ein Astronom, der in Paranal arbeitet, auf einem Gipfel einen Monitor installiert hat, weil man dort das weltgrößte Spiegelteleskop, Realita wird man das dort bauen wird. Aber in die Masken dieser Figuren zu schlüpfen, war mehr als nur ein schriftstellerisches Spiel, denn so konnte man die verschiedensten Biografien, die verschiedensten Perspektiven durchspielen, um die Welt einmal von oben, von unten, von rechts, von links, von nahe oder von fernem zu sehen. Einmal ist da jemand, der glaubt an Gott, einmal der glaubt nicht an Gott, einmal der hat völlig was gegen Gott, der andere sieht Gott in der Natur aufgehen. Also die verschiedensten Positionen einzunehmen, weil etwas über die Welt zu wissen auch notwendigerweise impliziert, einen Bezug dazu zu haben und eine bestimmte Position dazu zu beziehen. Und beides, Weltbild plus meine Position dazu, ergibt notwendigerweise eine Moral, einen Ethos. Und das durch die verschiedensten Figuren darstellen zu können, von denen die einen Wissen hat über Astronomie, die andere über Mikrobiologie, wie Bakterien entstehen, der dritte über evolutionäre Geschichte. Also da jedes Mal zu zeigen, wie man als Figur nach realen, historischen oder erfundenen Vorlagen her die Welt sehen kann, das war das interessante Spiel. Und ich komme dabei nur vor, quasi, wenn es sich nicht gelohnt hat, eine eigene Figur zu erfinden, wenn halt eine Reise da war, bei der was Episodisches zu schildern war, wie auf der Reise nach North Pole zu den ältesten Fossilien. Also wo es wirklich um mich ging in dem Fall und um das sich eindenken. Aber mich überall auf die gleiche Weise einzudenken, auf 600 Seiten von mir zu sprechen.
Also das habe ich auch gar nicht angenommen. Ich dachte nur, das ist eine so schöne und anschauliche Geschichte mit dem in die Luft sprengen und erklärt vielleicht, warum Raoul Schrott sich so sehr für diese Themen interessiert. Aber mal ganz abgesehen von einer vielleicht falschen autobiografischen Interpretation dieser Passagen, frage ich Sie jetzt tatsächlich mal, damit die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung bekommen, woher der Raoul Schrott kommt. Denn die Lebensgeschichte wird dann natürlich in der Tat nicht ausgebreitet, aber es ist vielleicht doch auch interessant, um zu verstehen, wie ein Autor dann zu so einem Text kommt. Bleiben wir also dann doch mal bei Ihrer Biografie und gehen etwas weiter zurück. Wir wissen jetzt, Sie haben sich nicht selbst in die Luft gesprengt im Physikunterricht, aber das ist nun mal Fakt. Sie sind am, wenn ich es richtig recherchiert habe, 17. Januar 1964 in Landeck in Tirol geboren. Das stimmt doch, oder?
Richtig.
Na, immerhin, richtig, das stimmt. Richtig. In welchen familiären Verhältnissen sind Sie denn aufgewachsen?
Meine Eltern waren Außenhandelsvertreter, die in Wien waren. Meine allerersten Schulmonate habe ich so mit 5, glaube ich, in Zürich gemacht. Und dann ging es für ein paar Jahre nach Tunis, wo ich Lesen und Schreiben gelernt habe. Und dann bin ich mit 10 Jahren zurückgekommen, habe dann in Landeck das Gymnasium gemacht und bin dann wieder froh gewesen, wegzukommen. Habe dann studiert eben Literatur und Sprachwissenschaften in Innsbruck, in Norwich, in Berlin, auch in Paris und so.
Und hab dann Sie mussten einfach raus aus Tirol.
Also ich habe gemerkt, dass ich mit 10 Jahren gekommen bin, war ich quasi ähnlich wie vorher als Österreicher in Tunis in der Schule, war ich da ein Gastarbeiterkind. Also so, man merkt, dass man ein Fremder ist, der von außen kommt, und da Akzeptanz zu finden in so einer Kleinstadt wie Landeck ist genauso schwierig wie umgekehrt, als Europäer Akzeptanz zu finden in einer einheimischen Schule in Tunis. Aber wahrscheinlich rührt, alle psychologischen Erklärungen im Nachhinein sind meistens nicht zutreffend, also für unsere Westentaschen Psychologie, zumindest für meine genügt es vielleicht, dass das Gymnasium in Landeck eines war, wo mir schon damals schien, als wären die guten Lehrer, als dürften die alle in Innsbruck bleiben und die schlechten müssten alle strafversetzt nach Landeck kommen, was zumindest damit zu tun hat, dass mein Chemielehrer, mein Naturgeschichtelehrer, mein Physiklehrer, das waren also völlige Flaschen. Also es war wirklich katastrophal.
Das heißt, Sie mussten einfach mal selber dieses Thema in die Hand nehmen. Deswegen diese unstillbare Neugier.
Ja, weil umgekehrt, wir hatten guten Mathematiklehrer und seitdem habe ich mich nie mehr für Mathematik interessiert, weil ich mir dachte, das habe ich eh begriffen. Da aber waren Lehrer, Naturgeschichte, die ganze Klasse ist damals aufgestanden, weil der nur auf die Tafel gemalt hat, in allen möglichen Kreidefarben, die Schichten der Haut versehen mit den lateinischen Namen. Kein Mensch hat irgendwie was verstanden. Das musste man auswendig lernen und beim nächsten Mal wiederholen und das war's. Also ich glaube, ich habe im Zug der Erwachsenenbildung nun das nachgeholt, was ich nicht mitbekommen habe, aber das war also mehr als nur Erwachsenenbildung, sondern es war wirklich der Punkt, wo ich mir mit 50, so rund um die 50 gedacht habe, ich zähle meine Jahre rückwärts, werde nicht mehr bei Null ankommen. Und ich möchte einfach wissen, wo ich hier war. Also wirklich aus einer existenziellen Notwendigkeit heraus. Nicht als schriftstellerische Großmannssucht, sich des größten Themas anzunehmen, sondern ich wusste, das Wissen, das wir heute haben, vom Urknall bis hinauf zum Menschen, das ist exponentiell in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Ich möchte einen Überblick darüber haben. Ich möchte wissen, was ist der rote Faden, der sich vom Urknall bis zu uns ziehen lässt. Ich möchte es so gut es geht für mich verstehen. Und ich habe mir gedacht, ich kann das nie im Leben machen, weil woher soll ich die Zeit und woher soll ich das Geld nehmen? Bis einer ihrer Kollegen damals sagte, ja, red doch mit der Deutschen Bundeskulturstiftung, von der ich noch nie was gehört habe. Bei der habe ich dann vorgesprochen mit 4 Seiten, erstmal ein Konzept, ich möchte da und da hinfahren, ich möchte die ganze Geschichte schreiben. Und dass die mir das zugetraut haben, also ich meine, ich muss dann schon detaillierter, also so unbürokratisch geht es nicht mal bei euch zu, geschweige denn in Österreich, aber dass die mir das zugetraut haben, also dafür bin ich denen mein Lebtag lang dankbar, weil so hatte ich Gelegenheit, mit einem Darlehen 4 Jahre lang all diese Reisen machen zu können. Ich muss mir dann die restlichen 3 Jahre selber finanzieren, weil ich mir anfangs gedacht habe, in 4 Jahren schaffe ich das, da durch das Thema durchzukommen. Und das war gleichzeitig die schönste Arbeit meines Lebens. Also wo ich mir auch gedacht habe, selbst wenn das Buch nichts wird, ich habe noch nie so viel gelernt und ich habe mich auch noch nie so viel verändert durch all dieses Einarbeiten in die verschiedensten Themenbereiche.
Inwiefern?
Also es ist jetzt nicht so, dass mich Naturwissenschaften erst seit ein paar Jahren interessieren.
Kann man nicht sagen, nein.
Das kam eigentlich daher, dass man als Dichter entweder über Wein, Weib und Gesang spricht. Da hat sich nicht viel verändert. Außer vielleicht bei der Kelterei.
Da das hat ist sich jetzt einiges auch Bio-Weine
Genau. Ja. Und dann die andere Hälfte sind natürlich Naturgedichte. An der Haltung zu den Naturgedichten, dass man nach wie vor von Schriftzeichen in der Natur spricht, so in Nachfolge von Novalis und der Romantik. Dass man überall nur die gleichen 5 Vögel sieht, Krähen, Raben, Sperlinge, Schwalben und Lerchen, Nachtigall sieht eh keiner mehr. Und dass man dauernd noch von Sonnenuntergängen redet, obwohl man spätestens seit Galileo Galilei weiß, dass nicht die Sonne untergeht, sondern sich die Erde von ihr wegdreht. Also da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon der 500. Epigonale bin in der so und so vielten Generation, dann sollte man vielleicht das Wissen, das über die Natur vorhanden ist, sich damit beschäftigen, um ein modernes Naturbild zu haben. Und dann kommt man automatisch auf Quantenphysik, kommt man automatisch auf so Phänomene wie physikalische Optik, sieht man plötzlich sehr viele Dinge sehr viel anders. Beispielsweise, dass wenn sich schon die Erde wegdreht, dann ist die Sonne plötzlich unterm Horizont und dann sieht man den Erdschatten, den sie wirft, hinter sich, also gegenüber dem sogenannten Sonnenuntergangspunkt, hinter sich aufsteigen. Und allein schon durch dieses Wissen plötzlich den Erdschatten sehen zu können, von dem wusste ich vorher nichts, und es ist ein völlig anderes Naturerlebnis dann auch.
Und das verändert dann auch die Sprache, denn eines muss man sagen, und wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, weite Teile sind in einer freien Lyrik geschrieben. Der Dichter hat sich hier keineswegs verabschiedet, sondern wir haben es hier mit einem poetischen Werk zu tun.
Poetisch im Sinne einer hybriden Form im Sinne eines Epos, also als Mischform von Poesie und Prosa. Ich brauchte, wie gesagt, Poesie, um die Dinge erstmal zu definieren. Die sind vorher nur abstrakt, tragen irgendwelche griechischen Namen, haben keinen sinnlich erfahrbaren Umriss, den sie mit sich bringen, keinen Kontext, auf den man jetzt emotionell oder mit den eigenen Sinnen zugreifen könnte. Diese Dinge erstmal verständlich zu machen, das heißt die Bühne zu bereiten, wo spielt denn das? Und das besonders bei so Anfängen wie dem Urknall oder wie Galaxien oder wie die Erde entsteht, also da ist selbst die poetische Sprache überfordert. Aber das brauchte ich, um erstmal Begriffe, Dinge in den Raum stellen zu können, sie anschaulich zu machen, sie imaginierbar zu machen, um sie dann aber, weil wir ja alles nur über Erzählungen begreifen, in Geschichten überzuführen, die eben Lebensgeschichten der diversesten Figuren sind. Frauen, Männer, alt und jung, Forscher, Menschen wie du und ich, Ärzte, Fotografen, also die verschiedensten Figuren, die aufgetaucht sind, manchmal direkt sich aus dem Blatt geschrieben haben, manchmal sind das Wissenschaftler, denen ich begegnet bin, also es sind die verschiedensten Einflüsse und Inspirationen, die man als Schriftsteller hat, um all diesem Wissen dann Lebendigkeit zu geben, um es zu verkörpern und sich zu überlegen, wie sieht die Welt aus, wenn ich sie durch die oder jene Brille betrachte. Und jetzt all dieses Wissen in Gedichtform abzubilden, und damit meine ich die herkömmliche Haltung, die man jetzt Gedichten gegenüberbringt, wo jeder Leser mit den Augen rollen wird und sich denkt, oh Gott, Gedicht, und dann sitze ich da und soll mir den ganzen Nachmittag überlegen, was meint er mit den 5 Zeilen da. Also das wäre kontraproduktiv gewesen, das große Rätsel nochmal durch ein Rätsel, durch ein poetisches Rätsel nochmal unzugänglicher zu machen. Aber Poesie kann durch ihre Pointierung, durch ihre Anschaulichkeit, durch ihre genaue Wahl der sprachlichen Mittel Dinge durchsichtig machen, zugänglich machen und vermitteln. Und das heißt, dass die Poesie, die hier da ist, jetzt nicht den Ansprüchen eines modernen Gedichtbandes genügt, was immer die auch sind, hat es inzwischen auch geändert, sondern dass es darum geht, diese Mittel zu benutzen. Das heißt, im einfachsten Fall findet man auf den Seiten jeweils einen Blocksatz, das heißt, da war eine Zeilenlänge, durchgehend die Form, die mir Widerstand geboten hat, um nicht in dieses Parlando von Prosa zu verfallen. Denn das war leider Gottes eines der Dinge, die ich aufgeben musste, alles in Prosa zu schreiben. Mir hat damals mein Verleger noch beim Hansa Verlag, der Michael Krüger, gesagt, du Raul, wenn schon so ein dickes Buch schreibst, dann schreib's wenigstens auf Prosa, dann verkaufst was. Und ich habe es redlich probiert, bloß ich habe gemerkt, mit diesem Parlando der Prosa, dass ich überall einen Punkt setzen kann, dass eigentlich nie richtige Intrigen zu erzählen findet, weil es passiert zwar was bei der Evolution, aber nicht in dieser Form, wie wir es von Kriminal- oder psychologischen Romanen gewohnt sind. All diese Verästelungen und Verwicklungen, das passiert da nicht. Und deswegen diese Mischform des Epos, bei dem quasi mal die Zeilenlänge die Form ist, die mich beim Denken hält, die mich dazu zwingt, einen Satz so lange zu formulieren, bis er in die Zeile passt.
Abgesehen von diesen literarischen Überlegungen kommen wir vielleicht nochmal zurück auf ein paar inhaltliche Schwerpunkte, die durchgearbeitet werden. Es ist ja dann doch interessant, dass ganz bestimmte zentrale Themen, die auch für die Lyrik immer schon wichtig waren, jetzt nicht nur die Naturbetrachtung, sondern Themen wie Tod, Liebe, Kinder, das sind zentrale Themen, die, das merkt man erst bei der Lektüre, natürlich auch bei der Entstehung der Welt zentral sind. Und die werden ganz eng geführt mit der Geschichte des frühen Todes eines Kindes. Und habe ich mich natürlich auch sofort als Leser gefragt, wie steht die Totgeburt eines Kindes nun im Verhältnis zur Entwicklung von neuen Pflanzenarten?
Zwei Antworten darauf. Zum einen, um auf Kinder zu kommen, all diese Fragen, die ich mir gestellt habe, habe ich gemerkt, stellen auch meine Töchter mir. Insofern sind meine Töchter da, die tauchen auch im Buch auf. Denen versuche ich da zu erklären, wie die Planeten entstanden sind durch eine im Schnee explodierte Rakete. Bei denen wir echt Glück gehabt haben, da waren die wirklich so erschrocken, beide damals.
Aber das schon. Immerhin ist autobiografisch.
Das autobiografisch. Und wie ich mit meiner großen Tochter da die Replik da in Einzelteilen von Lucys Skelett zusammenbau, die genauso groß war, ein Meter, und genauso schwer war, 30 Kilo wie sie mit ihren damals 8, 9 Jahren und so. Also da kommt das Thema Kinder automatisch auf, weil man eben auch Kinderfragen an die Welt stellt. Was ist das Älteste, das man als Mensch in die Hand nehmen kann? Warum sind so viele Krater auf dem Mond? Wie kommt der Sauerstoff in die Luft und das Salz ins Meer und all diese Dinge? Lauter Dinge, die ich nicht richtig wusste und von denen ich jetzt das Gefühl habe, ich habe sie begriffen. Dann aber sind Themen wie Liebe und Tod, und zwar ohne es, dass ich es wollte, immer wieder aufgetaucht. Und ich glaube aus zwei Gründen. Ich meine, warum sie auftauchen, wieder diese Westentaschenpsychologie. Ja. Aber ich glaube, im Nachhinein lässt sich ziemlich gut erklären. Zum einen ist Liebe eine Art von Empathie, die man der Welt gegenüber hat. Nicht nur anderen Menschen, sondern auch der Welt gegenüber. Das ist der Bezug, den wir zur Welt aufbauen können. In einem also Liebe jetzt nicht nur als sexuelle Liebe, das natürlich auch. Das ist die Empathie zu anderen gleichartigen Lebewesen wie wir, aber Empathie im Großen und Ganzen, zu Steinen und eine Empathie zur Welt aufzubauen. Auch insofern sie totes Gestein ist, sie Alpen ist, sie jener Blick ist, den ich von meinem Fenster aus habe auf die Voralpen. Also das war sicher eines der Hauptanliegen des Buches. Und zum anderen kommt man dann, und das war wirklich unwillkürlich, immer wieder auf den Tod zu sprechen. Und ich glaube, nicht weil ich auf den Tod fixiert bin, sondern weil der Tod einfach die größte Kontrastfolie zum Leben ist. Und weil sich über diese Kontrastfolie das Leben umso konturierter darstellen lässt. Und alles Schreiben letztlich, oder insbesondere das Schreiben dieses Buches, ja auch darauf angelegt ist, mir eine Art von Trost zu erschreiben und mich mit der Welt auseinanderzusetzen, die entweder unsichtbar ist, wie die Bakterien, die uns überfällt und überwältigt, von der wir in Besitz genommen werden, weil zu jeder Körperzelle kommt eine Zelle einer Bakterie bei uns, oder jener Welt, von der wir wissen, dass wir zu ihr werden, wenn wir tot sind. Also totes Gestein, Berge, Fels, Meer, Luft, all diese Dinge. Und dazu einen Bezug herzustellen, heißt gleichzeitig auch, sich irgendwie Trost für das eigene Sterben zu erschreiben. Also das wäre falsch, wenn ich das nicht so offen sagen würde. Und ich glaube auch, dass das Schreiben sehr viel mit diesem Widerstand dagegen zu tun hat, also eine Art von Selbstbehauptung ist, ein Ich behauptet, sich selbst gegenüber der Welt behauptet im Sinne eines Widerstandes, aber gleichzeitig eben auch nicht nur Trotz ist, sondern auch sich einen Trost erschreibt, indem man über Sprache, Bilder, Poesie, Lebensgeschichten, Figuren, all das, was Literatur und Kunst und Kultur ist, einen Bezug herstellt zu dem, was uns scheinbar so fremd, so gegenüber, so gleichgültig auch gegenübersteht, um zu zeigen, wir kommen aus dem, das und das in unsere Bezüge. Denn bereits etwas zu verstehen, schafft ein nahe Verhältnis.
Und die Negation des Todes ist logischerweise im Umkehrschluss das Leben und im zweiten Schritt dann die Liebe. Was mir auffällt, wenn Sie über die Liebe schreiben, dann gibt es da eine intensive Zärtlichkeit, und zwar in Sprache und in Inhalt. Das hat mich sehr beeindruckt. Was bedeutet Glück für Sie?
Wenn ich das wüsste. Ich glaube, Glück ist das, was man im Nachhinein merkt, dass man es gehabt hat. Zum einen Realita, in dem man Glück gehabt hat, aber Glücksgefühle sind auch für mich sehr oft jene, von denen man erst im Nachhinein merkt, dass man sie gehabt hat. Vielleicht, weil sie daher rühren, dass das Momente waren, in denen man so völlig reibungslos, so völlig anspruchslos in der Welt war, einfach da war und alles vorhanden war und alles leicht war, was immer nur kurz, manchmal beim Schreiben, sehr oft in der Wirklichkeit.
Ein anderes Thema, was zentral ist in diesem Buch, und das merkt man schon, wenn man dieses Buch in die Hände nimmt, ist das Thema Gott. Ja, das Buch sieht schon so aus wie eine Bibel, ist es in gewisser Weise auch, oder es ist eine Antibibel, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Das Thema Gott ist ganz wichtig. Sie haben vorhin schon gesagt, alle Perspektiven auf das Übersinnliche, auf das Göttliche werden hier durchgespielt. Aber der Autor Raoul Schrott ist natürlich da wiederum auch sehr präsent, denn es ist natürlich nicht unbedingt eine christliche Motivation, mit der Sie da herangegangen sind.
Ja, es stimmt, dass das für mich quasi der Ersatz war für die Genesis. Und ich finde es ganz erstaunlich, jetzt mal grundlegend betrachtet, dass in jeder Buchhandlung oder auf jeder Buchmesse gibt es Tausende, auf der Buchmesse Hunderttausende von Büchern, die sich rein mit Menschlichem beschäftigen. Wie so einer Hohlkugelwelt, wie so einer Schneekugelwelt, wo das Menschliche nur immer das Menschliche spiegelt. Im Grunde genommen geht es immer nur um Wein, Weib und Gesang, wer mit wem ins Bett geht, wer wen umbringt, wer wen beerbt. So in Hunderttausenden Variationen, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und dann gibt es noch diese Regale mit Naturbüchern, das sind meistens Fotobände, ein bisschen Fachwissenschaftliches, was eh nur die Studenten sozusagen kaufen. Und das ist schon schmal genug. Obwohl das Wissen über die Welt in den letzten 20, 30, 40 Jahren so exponentiell angestiegen ist. Aber wir als Gesellschaft stehen dem quasi analphabetisch gegenüber. Und dann, was noch erstaunlich ist, es gibt eigentlich keine Bücher, die beides Welt und Mensch miteinander in Bezug setzen, im ursprünglichen Sinn von Religion, nämlich von Religio, Rückbindung des Ichs, des Individuums an die Welt.
Ja, theologische Texte machen das schon. Aber das wollten Sie ja gerade nicht.
Eben, also theologische Texte sind eine Frage. Bloß, der Text, der das zum letzten Mal so geschafft hat und der noch verbindlich war bis, sagen wir, 19. Jahrhundert, das war die Genesis. Mit Darwin und Einstein ist dieser Text anachronistisch geworden und erstaunlicherweise...
Sagen Sie.
Naja, gut, das wird Ihnen auch jeder Wissenschaftler sagen. Oder der Hausverstand inzwischen, dass die Welt nicht in 7 Tagen entstanden ist. Gut, es gibt natürlich Kreationisten überall, aber gut. Nun, aber das Entscheidende ist, dass es eigentlich keine Texte gibt, die das herstellen. Und ich wollte ein Weltbild erstellen, das nicht dem Sprung eines Glaubens verhaftet ist, der eine reine willkürliche Setzung ist. Ich könnte genauso gut sagen, Träume wachsen des Lautes wegen auf Bäumen. Gut, damit setze ich eine neue Glaubensidee und
Träume wachsen auf Bäumen, vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, so zum Beispiel. Und dasselbe ist mit dem Urknall der Herrgott und dann beim ersten Tag das, am zweiten Tag das, am dritten Tag das. Ist eine wunderbare Erzählung, die vielleicht im 6. Jahrhundert vor Christus als entstanden ist, auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand war. Inzwischen weiß man aber anderes und viel, viel mehr. Und ich wollte mir mein Weltbild erschreiben aufgrund des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes, den wir heute besitzen. Nicht, weil ich jetzt ein Wissenschaftsverehrer bin, sondern weil die Wissenschaft die logischen, intellektuellen Kapazitäten des Humanen verkörpert.
Und jetzt komme ich aber trotzdem nochmal auf den lieben Gott zu sprechen, denn ich möchte von Ihnen wissen, welche Rolle spielt denn eine solche göttliche Instanz in diesem Buch? Spielt sie überhaupt eine Rolle?
Teilweise, je nach Figur, was mich betrifft, glaube ich überhaupt nicht an Gott. Ich finde die Idee Gottes im Vergleich zur...
Literarisch interessant.
Ja, literarisch interessant, aber im Vergleich zur Grandiosität, zur Schrecklichkeit, zur Schönheit, zur Majestätik, zur Gleichgültigkeit, zur Leere des Universums finde ich die Idee Gottes banal, simplizistisch, eine menschliche Vereinfachung, die klar auf Trost ausgerichtet ist, also die ich für völlig sinnlos halte.
Und genau das liest man in diesem Buch natürlich in fast jeder Zeile. Und das
nicht nur, weil es gibt dann auch wieder Figuren wie den Landschaftsarchitekten Jenks beispielsweise.
Das stimmt.
Der sieht Gott in der Natur aufgehen.
Als Pantheist. Naja, aber das ist sozusagen dann also eine ganz besondere Form. Ich finde das interessant deswegen, weil das Buch, was ich davor von Ihnen gelesen habe, ein, wie ich finde, wunderbares, schönes, kleines Projekt war, ein Lyrikband mit dem Titel Die Kunst an nichts zu glauben. Und ohne das jetzt im Detail zu analysieren, da ging es um eine fiktive Atheistenbibel. Und in gewisser Weise ist für mich Erste Erde eine Fortsetzung dieses Lyrikbandes mit ganz anderen sprachlichen und inhaltlichen Mitteln. Stimmt das?
Ja, vor allen Dingen auch, weil Die Kunst an nichts zu glauben nebenbei entstanden ist. Also ich wirklich so stellenweise mal wieder es satt hatte, jetzt wieder nur über Schwämme und Schleimaale und Bakterien schreiben zu müssen.
Das hat man
draußen
gemerkt,
wieder so ein klarer, heller Tag. Und ich habe mir gedacht, ja gut, es ist eine Frage, sich zu fragen, was die Welt ist, wie sie ist, wie sie beschaffen ist und all diese Dinge. Das ist wichtig, 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 klar. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch wissen, wer sind denn die Menschen rund um mich, denen ich da begegne. Und da über einen Busfahrer, eine Supermarktkassiererin, eine Rückenschwimmerin, so viele Figuren zu schreiben, das war so wie ein Aufatmen. Und das Ganze dann, die Kunst an nichts zu glauben, zu nennen, hatte mit zwei Dingen zu tun. Zum einen, an nichts glauben kann man ja auch nicht. Und selbst wenn, dann wäre es nur ein Glaube. Das ist ein schönes poetisches Paradoxon, weil selbst nicht an Gott zu glauben, ist ein Glaube. Beweisen lässt sich weder das eine noch das andere. Es hält damit alles offen. Zum anderen aber hat sich mir gezeigt, dass es, und das ist parallel auch zum Buch entstanden, dass die Moral, die wir haben dem Leben gegenüber, mit ihren Maximen und Sentenzen meistens aus dem Religiösen kommt, immer diese Jenseitsperspektive in sich trägt. Und das war der Versuch, mal Maximen und Sentenzen zu finden, die nicht mit dem Jenseits gekuppelt sind.
Sondern im Hier und Jetzt
vor Ort. Im Hier und Jetzt. Und das waren kleine Begleitsätze zu den Gedichten jeweils, die sie irgendwie schlaglichtartig beleuchtet haben. Bei diesem Buch aber ging es jetzt wirklich darum, aufgrund eines jeweiligen Weltbildausschnittes, das muss man auch sagen, denn ein Astrophysiker, ein Astrologe, ein Astronom, ein Kosmologe, ein Geophysiker, ein Geochemiker, ein Geologe, ein Lödelö, die haben immer nur Ausschnitte von Wirklichkeit. Und je nach Weltbildausschnitt haben sie einen jeweiligen Bezug dazu, eine jeweilige Position dazu. Je nach Thema beschäftige ich mich mit Groben, beschäftige ich mich mit Evolutionsbiologie, beschäftige ich mich mit Hominiden, beschäftige ich mich mit Felsmalereien, kriegt man immer wieder andere Blickwinkel auf sich selbst, auf den Mensch, auf das Leben und auf die Welt geworfen. Und das wollte ich durchspielen, um herauszufinden, ja, welche Ethiken lassen sich daraus entwickeln, welche verschiedenen Arten von Moral kann man von dem oder jenem Standpunkt, von dem oder jenem Wissen ableiten.
Kommen wir nochmal zurück zur Literatur. Sie haben zu den unterschiedlichsten Themenfeldern publiziert. Es ging ums Sterben, um die Liebe, um den lieben Gott, der nicht oder doch existiert, um die Erschaffung der Welt. Wissenschaft und Literatur sind da verschraubt. Es geht um Zeitgeschichte und Poesie. Würde es Sie mal wieder reizen, einen, sagen wir mal, ganz klassischen Roman mit Wein, Weib und Gesang zum Thema zu schreiben?
An dem sitze ich gerade, macht großen Spaß.
Also na, so ist das wusste ich wirklich nicht. Das war jetzt im Grunde genommen die Frage, dass man sich mal erholen muss und dann ja, einen klassischen Roman schreiben will.
Ich meine, was ich jetzt habe, ist irgendwie, und das finde ich ganz erstaunlich, ich habe einen völlig anderen Boden unter den Füßen, der noch ziemlich schwankt, weil ich so viele Aha-Erlebnisse, so viele Erkenntnisse, so viele neue Einsichten davongetragen habe, dass ich eigentlich nicht genau weiß, wie ich das alles in einen Punkt schneiden soll, der ich heißt, und in einer Welt schneiden soll, bei der so viele Koordinatenachsen und so viele
muss man vielleicht auch gar nicht.
Na klar, muss man nicht, weil sich unter anderen Blickwinkeln immer wieder Neues und anderes zeigt. Auf der anderen Seite versucht man dann doch, es wenigstens ungefähr auf den Punkt zu bringen. Was ist die Welt? Was bin ich? Wie ist mein Verhältnis dazu?
Und das ist auch Thema im Roman, den Sie gerade schreiben?
Nein, aber das jetzt zu haben, ist etwas, was mich noch lange beschäftigen wird, weil ich wirklich durch das Schreiben, das die konzentrierteste Art des Nachdenkens ist, die privilegierteste Form, etwas recherchieren zu können, etwas lernen zu können, weil ich durch dieses Schreiben jetzt ganz viele neue Einsichten davongetragen habe. Aber das so, die sind so grundsätzlicher, fundamentaler, elementarer Art. Aber jetzt mal dazwischen dann wieder eine Geschichte erfinden.
Auch nicht schlecht.
Ja, klar.
Und wovon handelt die? Verraten Sie es schon?
Nein, also das Schreiben ist immer so, das sind immer so Rätsel, die man sich selber stellt. Das ist das und dann kommen zwei Dinge aufeinander, die sich gegenseitig beleuchten. Das ist das nächste Rätsel. Und beim Schreiben löst man eigentlich diese Rätsel von Tag zu Tag, von Kapitel zu Kapitel. Wenn ich das jetzt schon wüsste, dann könnte ich es mit zwei Sätzen sagen, wozu dann schreiben.
Ich habe mir gedacht, wenn man so ein Werk vorlegt, mit so einem riesigen Aufwand überhaupt nur zu realisieren war, ist man als Autor erschöpft. Aber Sie scheinen ganz fidel zu sein.
Nein, also ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass etwas in mir und um mich jetzt runder ist, als es je zuvor war. Und das ist ein schönes Gefühl, das ist ein Gefühl von Sicherheit gewissermaßen. Es gibt mir ein bisschen Boden unter den Füßen.
Können Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwann an einen Punkt kommen, an dem Sie sagen, so, das war's jetzt, ich habe alles formuliert, ich ziehe mich zurück, ich gehe nur noch im Bregenzer Wald oder sonst irgendwo auf der Welt wandern?
Vorstellbar ist es sicher nach dem Gehirnschlag, nach dem Herzinfarkt, nach all diesen Dingen.
Nein, ohne Krankheit.
Nein, ohne Krankheit. Nein, überhaupt nicht. Also das Schreiben ist eine Form des Neugierigseins. Die Welt ist so groß und nicht auszuloten. Die verändert sich durch die Gegenüberstellung von zwei, drei Dingen, neuen Dingen wieder so. Also ich wüsste nicht, wie man da jemals von sich aus sagen könnte.
Nein, Philip Roth hat irgendwann gesagt, er hört auf zu schreiben. Er meint, er würde das im hohen Alter nicht mehr schaffen. Andere Autoren, wie zum Beispiel Martin Walser, haben gesagt, sie können gar nicht ohne dem Schreiben leben und werden selbstverständlich bis zum letzten Atemzug schreiben. Es gibt ja sozusagen beide Perspektiven darauf.
Ja, vielleicht ist es eine Frage der Libido. Und die ist bei Martin Walser offenbar ja noch ganz lebendig, während bei Philip Roth vielleicht nicht mehr. Ich meine, Libido im Sinne auch von sexueller
und die ist Voraussetzung Begierde,
die,
auch fürs literarische Schreiben.
Die sich im Schreiben sicherlich auch sublimiert, glaube ich. Also diese Art von Erotik, die man der Welt gegenüber hat, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht ist die auch hormonell getragen. Ich hoffe es nicht ganz. Also inzwischen kann ich nicht klagen, was das betrifft. Aber
ohne Libido keine Literatur?
Nein, auch die Neugier, auch die rein intellektuelle Neugier auf die Welt zu verlieren, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Vor allen Dingen, weil ich ja nie nur in einem Metier gearbeitet habe. Und es gerade für mich spannend war, einmal Gedichte zu schreiben, dann wieder was Literaturwissenschaftliches, dann eine Übersetzung zu machen, dann einen Roman zu schreiben, dann eine Erzählung zu machen, dann einen Epos zu machen. Also da ist so viel an Formen da und so viel an Welt da, dass ich nicht wüsste, wie das langweilig werden könnte.
Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott, vielen Dank für das Gespräch. Und vielleicht noch der Hinweis, das erwähnte Epos Erste Erde ist im Hansa Verlag erschienen. Und zwar in einer sehr prächtigen Ausgabe, die 68 € kostet. Vielen Dank, Herr Schrott.
Ich danke Ihnen.